Spickzettel. Unser Thema des Tages heute hier bei die Radio Wissen. Spickzettel, die hält man ja für gewöhnlich geheim, aber ein paar Ex-Schüler, die packen dann doch aus. Und so sind im Schulmuseum an der Uni Nürnberg Erlangen rund 1500 Exponate zusammengekommen. Am Telefon ist jetzt der Leiter dieses Museums, Dr. Matthias Rösch. Guten Morgen, Herr Rösch.
Guten Morgen.
Herr Rösch, haben Sie sich für unser Gespräch hier einen Spickzettel geschrieben?
Nein, den habe ich im Kopf.
Wie sehen denn die Spickzettel aus, die Sie im Museum so haben? Wirklich alles nur kleine Zettel?
Nein, das ist kunterbunt. Also wir haben zum Beispiel eine Uhr mit darunter, eine Uhr, in die so Drehspulen eingebaut sind für ein Set von ungefähr 20 verschiedenen Rollen. Aber es ist auch eine Fanta-Flasche, drei Fanta-Flaschen dabei, eine Sunkistüte aus Tunesien, also es ist alles Mögliche.
Gibt es da noch irgendwas, was Sie überraschen könnte?
Also ich hätte gerne mal einen sogenannten russischen Universitätsspickzettel in der Hand. Also das sind Gürtel, die um den Bauch geschnallt werden mit insgesamt, denke ich mal, so 40, 50 verschiedenen Spickzetteln. Also für unterschiedliche Multiple-Choice-Fragen. Das hätte ich gerne mal, der würde mich überraschen.
Aber das scheint ja dann doch was Bekanntes zu sein.
Ja, aber bislang ist es nur Gerüchteküche. Ich würde den mal gerne sehen.
Also ich hatte immer so ein Klausur-Jackett. Da hatte ich dann in jeder Tasche für die verschiedenen Themenbereiche meine Zettel. Haben Sie auch solche Jacketts bei sich hängen?
Das ist eigentlich ein alter Hut. Da gibt es literarische Belege seit ungefähr 100 Jahren. Da lässt sich der große Bruder von der älteren Schwester sowas fürs Abitur nähen.
Von wann sind denn eigentlich die ältesten Exponate? Die sind, da können Sie übrigens drauf auf mein Alter schließen. Von wann sind denn die ältesten Exponate, die Sie so bei sich im Museum haben?
Also die ältesten sind aus dem Jahr 1927, Abitur in einem Münchner Elite-Gymnasium.
Also auch am Elite-Gymnasium hat man geschummelt. Wer versorgt Sie denn mit den Exponaten? Kommen die eher aus der Asservatenkammer der Schulen oder stellen sich die Schüler freiwillig?
Das sind Schüler. Also wir haben nichts von den Schulen selber. Die Schulen heben sowas in der Regel nicht auf. Das wandert einfach alles in den Mülleimer. Also was wir haben, das sind private Sammler. Zum einen ein Lehrer aus dem Raum Nürnberg. Und zum Teil, also zum größten Teil, eine Schülerin aus Baden-Württemberg. Die hat uns über 1000 Stück geschenkt.
Und haben die Ex-Schüler, die da kommen, ein schlechtes Gewissen oder sind die eher stolz?
Das ist so gemischt. Also wir hatten einen zum Beispiel, der hat uns so einen siebenseitigen Spicker geschickt. Den hat er auf dem Klo versteckt in den 70er Jahren, Abitur. Der hatte immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber die meisten anderen davon haben es eigentlich gut verarbeitet.
Der hatte wahrscheinlich vor allem einen schlechten Geruch, dieser Spicker.
Wir hatten ich konnte nichts mehr riechen, nein.
Wir hatten die dann auch teilweise im Spülkasten in der Toilette, wenn man da dann mal kurz reingegangen ist. Dann musste man den erstmal aufmachen. Eigentlich eine ziemlich eklige Angelegenheit, aber na gut, wenn es hilft. Wenn Sie sich die Spickzettel so anschauen, können andere überhaupt in der Regel was damit anfangen oder ist das eine sehr individuelle Hilfe? Schreibt man die nur für sich selbst?
Also die Spickzettel an sich sind ein echtes Rätsel. Also so klar und deutlich man eigentlich denkt, man würde es verstehen, was es soll. Ein großer Teil der Spickzettel, die wir haben, also von den 1500 Stück, die sind zum Teil einfach nicht wirklich lesbar. Die sind nur für den, der den angefertigt hat, vielleicht einigermaßen verstehbar. Aber sie sind nicht wirklich lesbar und sind nicht wirklich eine richtig große Hilfe für Prüfungen oder für sonst was.
Gibt es denn auch kommerzielle Anbieter für Spickzettel, wenn Sie jetzt sagen, die sind für andere gar nicht lesbar?
Naja, ich denke, es gibt schon so kleine 14-jährige Firmenbosse, die dann zum Beispiel für einen Zeichenunterricht einfach mal 10, 12 Stück in Kopie anfertigen.
Sie haben eben gesagt, die ältesten Spickzettel in Ihrem Museum, die sind fast 100 Jahre alt. Wenn Sie jetzt eine Sonderausstellung unter dem Titel Spickzettel im Wandel der Zeit organisieren würden, wie hätten die sich dann entwickelt?
Also ein Entwicklungsschritt ist ganz sicher der Kopierer. Also Kopierer ist dann so in den 80er, 90ern, dass man einfach eine Heftseite auf Daumennagelgröße runterschmurgelt. Das ist eine Entwicklung. Eine zweite Entwicklung sind so die Spielereien mit der Technik. Also ganz sicher Ende der 90er mit MP3-Player und solchen Sachen. Das ist aber offensichtlich eher gescheitert, weil es so aufwendig ist. Und was dazu kommt, ist die Tinte, Geheimtinte. Für 2 Euro im Internet geordert, kann man überall hinschreiben und mit einer Infrarotlampe, die man in eine Uhr einbaut, jederzeit lesen.
Das heißt, das ist der perfekte Spickzettel, bis die Lehrer eine Infrarotlampe haben.
Aha, genau. Sowas können Sie übrigens in Leipzig, da ist unsere Ausstellung, unsere Wanderausstellung zum Thema Spickzettel. Da können Sie das Ganze auch sehen. Wir haben eine Tafel mit Infrarotlampen versehen und haben darauf mit Geheimtinte geschrieben.
Wie wird denn der Spickzettel der Zukunft aussehen?
Oh, Backe, das ist echt schwierig.
Datenbrille?
Also eine Möglichkeit wären winzig kleine, nicht mehr sehbare Implantate im Ohr oder sonst irgendwas. Aber das ist halt ein unglaublicher Aufwand. Jede Art von Lernen ist da simpler, einfacher und effektiver.
Jetzt dürfte Ihnen als Forschungseinrichtung, die Uni Nürnberg-Erlangen ja ist, auch an der wissenschaftlichen Nutzung Ihres Fundus gelegen sein. Welche Erkenntnisse lassen sich denn aus den Spickzetteln ziehen?
Also es sind so 2, 3 Fragen, die man sich stellen kann. Also die eine Frage ist, welche Funktion hat dieser Spickzettel eigentlich? Warum schreibt ein Schüler ein Exzerpt von 20 Seiten, immer kleiner, immer dichter zusammengedrängt, am Schluss auf ein Daumennagel großes Teil, wo nur noch 5 oder 6 Worte drauf passen. Das ist ja eigentlich eine Lerntechnik oder vielleicht nicht. Also welche Funktion hat er eigentlich? Und das Zweite ist ganz sicher die Frage, schadet ein Spickzettel dem Unterricht, der Schule, der Bildung, oder ist es eher eine Möglichkeit, das Ganze auch noch zu befördern? Der Lehrer könnte ja sagen, okay Leute, freie Bahn, jeder kann Spickzettel schreiben, aber ich verstärke den Prüfungsdruck. Also die Prüfung wird doppelt so schwer.
Ja eben, wenn ich nun im realen Leben mittels Smartphone sowieso alles innerhalb weniger Sekunden nachschlagen kann, warum erlaubt man das dann nicht einfach auch als Hilfsmittel, so wie man in der Schule dann irgendwann in den 80ern, glaube ich, einen Taschenrechner eingeführt hat in Mathe-Klausuren oder dann diese Englisch-Wörterbücher in der Oberstufe im Englischunterricht?
Ja, aber ich meine, das muss Schule und Bildung für sich selber überlegen. Also so eine Spickzettelsammlung ist erstmal für einen Forscher interessant, der sich grundsätzlich solche Fragen stellen kann und der sie auch einfach anhand des Forschungsmaterials erhärten kann. Und wir haben den Vorteil, zum ersten Mal gibt es einfach so eine Riesenmasse. Also nicht nur 10 Spickzettel, sondern wirklich 1500. Und zum Teil sind es aus einem Unterrichtsfach dann auch 200, 300. Da kann man wirklich mal auch über 10 Jahre hinweg so eine Linie verfolgen.
Haben Sie denn einen wissenschaftlichen Mitarbeiter genau dafür angestellt, der sich nur mit Spickzetteln befasst?
Sehr gut. Wir haben ein Riesenprogramm. Wir machen jedes Jahr viele Ausstellungen. Das schaffen wir gar nicht. Nee, wir suchen externe Wissenschaftler, die Interesse haben, daran zu arbeiten.
Und haben Sie selbst mal gespickt früher in der Schule?
Ja, musste ich. Ich glaube, war in einigen Fächern nicht besonders gut, aber ich habe keine Zettel verwendet. Ich habe mich mit dem Nachbarn ausgetauscht.
Ja, es war sowieso immer das Beste, sich am besten neben einen richtig guten Nachbarn zu setzen in den Fächern, wo man seine Schwächen hatte. Vielen Dank, Dr. Matthias Rösch, selbst Pädagoge und Leiter des Schulmuseums in Nürnberg.